zusammen. Ich bin's, der Michael, und ich, der Michael. Zusammen bin ich, der Michael von Campers Fans, dem Podcast für alle, die einen Camper ausbauen und damit auf Reisen gehen wollen. Hallo nochmal. Verzeiht mir den etwas schizophrenen Auftritt, aber hier ist der Michael und es wird wohl wieder etwas langweiliger in meinem doch so tollen Aufnahmestudio. Im Hintergrund hört ihr, weil ihr wisst ja, es ist das beste Aufnahmestudio, das tollste Aufnahmestudio, modernst und offen für jeden, so offen, dass auch die Rüttelplatte von der Nachbarbaustelle heute mal vorbei rütteln werden wird. Gerade ist sie wieder still, es ist gut, deswegen nutze ich die Zeit, um ein bisschen was aufzusprechen. Also hallo, hier ist der Michael, ihr seid bei campersfans.de. Und wir beschäftigen uns zurzeit in den Episoden von den Anfängen des Campervan-Ausbaus, also nicht die Anfänge in der Geschichte, sondern eures oder deines Camper-Ausbaus, über die Planung, Dämmung, Elektrik, Möbelbau und so weiter. Praktisch mit den einzelnen Schritten, die der Ausbau braucht und benötigt. Und ich spreche da meine Erfahrungen ein bisschen auf und Dinge, die ich recherchiert habe, Dinge, die auch Teil meines eigenen Blogs sind, der genauso heißt, nämlich campersfans.de, auf dem ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Der ist mit Sicherheit sehr interessant, weil viele Dinge, die ich hier bespreche, da drin sehr ausführlich beschrieben sind. Möglicherweise sind sie nicht mehr ganz aktuell, weil ich schon länger drüber geschrieben habe und lange Pause gemacht habe. Aber sicherlich sind viele Sachen noch up to date. Die Basics passen auf jeden Fall, auch wenn sich zum Beispiel im Batteriebereich, das Thema, über das ich heute rede, sich viel getan hat, glaube ich, dass man da doch sehr viel Infos und Inputs findet, die einem helfen könnten, zum Beispiel die richtige Batterie oder sein Stromnetz zu planen. So, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann lege ich mal gleich los. Ja, und kaum habe ich gemeint, es ist ruhig, rüttelt es wieder im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, wie viel ihr davon hört. Ist möglicherweise auch gar nichts zu hören, weil ich ja ein Programm drüber laufen lasse, das sich dann nur um die Sprache kümmert und Nebengeräusche herausfiltern soll. Ich denke, mit zunehmendem Reichtum werde ich dann wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass dieses Studio sich richtig entwickelt und so Lärmschutz und solche Sachen hier reinkommen. Nicht, dass ich nicht dran glaube, reich werden zu können. Ich glaube, funktioniert alles, wenn man nur will und wenn man vielleicht auch rege daran arbeitet, aber ja, okay. Meine Erfahrung war bisher etwas anders. Also passt auf, soll heute um die Batterie gehen. Und da muss ich am Anfang gleich einmal was sagen. Bei Batterien geht es ja darum, dass ich mir Energie speichere, die ich dann benutze. Die Batterie ist der schlechteste Energiespeicher, den man sich vorstellen kann. Gas, Öle, Benzin hat einfach mehr Energie, beinhaltet mehr Energie, die wieder genutzt werden kann, die auch in elektrische Energie umgewandelt werden könnte. Also jegliches System, das damit arbeitet, wäre bei weitem besser, wenn auch wahrscheinlich ökologisch nicht sinnvoller. Aber das nur mal am Rande. Das heißt, sinnvoller oder effizienter mit dem Hinblick, dass man sagt, dass ich in, sagen wir mal, einem Kilogramm Gas, Flüssiggas, das ich mit mir führe, viel mehr Energie binden kann als in einem Kilogramm Batterie. Also das nur mal so zum Verständnis. Jetzt ungeachtet von Ökologie und sonst was, es gibt ja auch Gasformen oder Flüssiggas, das ökologisch einwandfrei hergestellt, also CO2-neutral hergestellt werden kann oder könnte, dann würde ich präferieren, Systeme einzubauen in meinem Camper, die mit diesem Gas fahren könnten. Zum Beispiel Kühlschränke funktionieren damit, Heizungen funktionieren damit. Es gibt auch elektrische Wandelsysteme, also Zellen, die mit Brennstoffzellen, die mit Gas arbeiten und so elektrischen Strom herstellen können. Immer dann, wenn ich ihn benötige oder wenn Bedarf ist, und auch in der Höhe, der für die Bedarf ist. Die Systeme sind teurer, aber möglicherweise ist das Ganze effizienter und man ist viel leichter und vor allem länger autark. Nichtsdestotrotz brauchen die meisten von uns, weil sie eben ein kleines Fahrzeug haben und weil es auch leichter zu montieren ist und möglicherweise mit einer PV-Anlage und Sonne immer vorhanden, eine Versorgung lückenlos gewährleistet werden kann, brauchen wir eine Batterie. Und bei der Batterie im Wohnmobil sprechen wir nicht davon, dass wir die Batterie, die wir auch zum Starten von unserem Motor benutzen, dass wir die gleichzeitig oder so ein System benutzen für unsere Versorgung im Camper. Das findet nicht statt. Wir brauchen besondere Systeme. Systeme, die nicht in einem kurzen Zeitpunkt Starten des Motors einen hohen Strom liefern müssen, sondern Batterien, die über eine lange Zeit wohnen, eine bestimmte Menge, also eine bestimmt konstante Menge an Energie liefern müssen. Und dafür gibt es eben sogenannte Wohnraumbatterien. Und jetzt ist es natürlich, Lithium, wir brauchen Lithium-Ionen-Akku und ja, und das ist das Beste und so weiter und so fort. Und das musst du unbedingt einbauen, weil wartungsfrei. Über die Dinge, die will ich dann ganz kurz mal abreißen, was die Vor- und Nachteile sind. Aber auch ich sage, und das sagen, glaube ich, auch viele, dass man nicht unbedingt einen Lithium-Akku kaufen muss und dafür viel Geld heben muss. Es kann eine AGM-Batterie, die im Übrigen auch schon als Starterbatterie jetzt benutzt wird, ist zum Beispiel bei mir verbaut in meinem Vito, dass man solche Batterien auch nutzen kann. Also man kann ruhig auch AGM-Batterie oder Gel-Batterien nutzen und die im Fahrzeug einbauen, sich dafür etwas Geld sparen. Und wenn man nicht täglich in dem Fahrzeug lebt, wird man auch nicht so viele Ladezyklen hinbekommen. Da wird immer gesprochen von 1400 Ladezyklen und mehr, 3000, 10.000, auch was weiß ich. Jedes System hat seine bestimmten Ladezyklen. Bei den Ladezyklen muss man halt immer aufpassen. So ein Ladezyklus meint ja nicht, ich nehme da mal ein Müh raus und das lade ich dann wieder drauf. Das ist noch kein Ladezyklus. Beim Ladezyklus spricht man davon, wenn ich also den tiefsten Punkt der Entladung erreicht habe und lade wieder voll auf den höchstmöglichen Punkt, den ich laden darf. Das macht dann der Laderegler, der kümmert sich drum. Wenn ich also diesen Punkt einmal unten erreicht habe, um wieder nach oben zu, dann habe ich einen Ladezyklus. Das heißt also nicht, weil ich jetzt einmal das Handy lade, dass ich da, oh Gott, scheiße, ich habe einen Ladezyklus. Boah, wenn ich das tausendmal mache, ist meine Batterie im Arsch. Ach, von wegen. Die hält also in dem Sinne wahrscheinlich ewig, weil er oftmals so einen Ladezyklus gar nicht so schnell schafft, also möglicherweise. Also auch da dran denken. Und dann kann so eine AGM-Batterie schon wieder ja wunderbar sein. Für weniger Geld und fürs gleiche, fast gleiche Gewicht, weil die nicht viel schwerer sind wahrscheinlich wie die Lithium-Ionen-Akkus. Letzten Endes brauchst du bloß Ladetechnik, die mit AGM oder Lithium arbeiten kann. Das brauchst du in allen Fällen und das musst du halt dann bewerkstelligen. Aber das ist Thema eines anderen Beitrags. Also lasst euch nicht so ins Boxhorn jagen, wenn er sagt, Mensch, ich habe es mal ausgerechnet, ich bräuchte wahrscheinlich eher so 100 Ampere Batterie, soll was leisten oder 200 Ampere, weil ich ein großes Fahrzeug habe und vielleicht da öfter mal Induktionsherdplatte betreiben will, brauche ich 300 Ampere. Ja, aber wenn ihr ein kleines Fahrzeug habt und ihr kocht mit einem Gaskocher, mit einem kleinen Gaskocher, so wie ich zum Beispiel, da reichen euch halt auch wenig Ampere und ihr müsst halt einmal ausrechnen, was ihr habt, Klimaanlage, habt ihr das und das und das. Auch Thema eines anderen Beitrags, da rede ich auch nochmal drüber, das sprengt sonst alles den Rahmen, weil Elektrik im Camper schon wenig sehr umfassend ist, auch wenn man sich damit auskennt, letzten Endes muss man sich da ein bisschen reinfuchsen. Fakt ist, wenn ihr ungefähr wisst, was ihr für einen Verbrauch habt und euch den ausgerechnet habt, oder wenn ihr noch wissen wollt, wie man den ausrechnet, wenn ihr das wissen wollt, dann geht auf meinen Blog, da habe ich das immer beschrieben im Thema, im Blogbeitrag Elektrik. Also campersfans.de, dort auf dem Blog rauf, Camper Elektrik und dann dürfte es gleich der erste Beitrag oben sein. Schaut euch den einmal an. Da habe ich beschrieben, wie man zum Beispiel die Berechnung machen kann. Also man hat festgestellt, nur umgerissen, man hat festgestellt, was man denn einbaut, welche Teile davon ständig laufen, welche Teile davon nur ab und zu genutzt werden. Bei dem Ab und zu Nutzen kann man den Verbrauch überschlagen. Bei den Dingen, die ständig laufen, kann man Stundenrechnung ansetzen. Also da findet man auch den Wert, was denn verbraucht wird, wie viel Watt die Stunde da rausläuft. Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, Mensch, die Batterie, die muss mir, wenn ich so und so viele Tage autark stehen wollte, das muss man dann auch mit einrechnen, das muss man natürlich multiplizieren. Ich habe also einen Tagesverbrauch von, sagen wir mal, einfach jetzt einmal so 150 Watt und ich will jetzt 3 Tage stehen, dann hätte ich also 450 Watt, war richtig gerechnet, oder? Ja, 450 Watt. Und diese 450 Watt muss man natürlich das Batteriesystem liefern können. Ungeachtet dessen, dass ich jetzt oben Solarpanel oder was drauf habe. Aber nur als Beispiel, ich habe diese Rechnung nicht gemacht, war dann beim Händler, mir einen Victron, so Akkupack geholt, 30 Ampere, und habe dann festgestellt, ja, das könnte ja mit meiner Kühlbox ein bisschen wenig werden und mit Strom für die Handys und mal Radio laufen lassen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was habe ich gemacht? Ich habe oben drauf ein Solarpanel. Dadurch, dass wir eh meistens im Sommer oder Frühjahr oder Herbst unterwegs sind, ist Tageslicht noch vorhanden. Das Ding liefert zumindest so viel Saft, dass die Kühlbox laufen kann. Also die läuft faktisch touchur durch. Ich habe nicht einmal die Lichtmaschine dranhängen. Also ich liefere keinen Strom übers Fahren, sondern nur über die Sonne. Was ich aber noch ändern kann, das werde ich ja irgendwann ändern. Und dadurch, dass man ab und zu doch auf Campingplätzen ist, ist das System eigentlich immer geladen. Also ich habe da jetzt selten Probleme gehabt, dass die Kühlbox aussetzt, um eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern. Also es kann auch mit kleinen Systemen funktionieren. Nichtsdestotrotz sollte man größer dimensioniert denken, um einfach mehr Sicherheit für längere Stehzeiten zu haben. Okay, aber wie gesagt, schau da mal am Blog vorbei. Heute soll es wirklich nur darum gehen, Mensch, was für ein System will ich denn haben? Welche Batterie will ich benutzen? Und jetzt einmal vorneweg, bevor ich jetzt mit den einzelnen Systemen einmal anfange, glaube ich, dass egal welches Batteriesystem das am Markt jetzt momentan erhältlich ist, keines davon falsch ist. Also man kann jede Batterieart, die einem die benötigte Leistung liefern wird, einbauen. Und jedes System hat halt dann seine Vor- oder mehr Nachteile. Die sollte man abwägen und darüber sollte man sich Gedanken machen. Und deswegen jetzt einmal dieser Vergleich bzw. diese Auflistung von Batteriesystemen mit ihren Vor- und Nachteilen. Dann legen wir mal gleich los mit dem Batterietypen und dem Vergleich dazu. Die erste und fast handelsübliche oder lange Zeit handelsübliche Batterie, die im Fahrzeugbau benutzt wurde, war die Nassbatterie. Für die Nassbatterie oder zugleich auch Starterbatterien gab es lange Zeit keine Alternative. Das war die einzige Batterieart. Erst nach und nach, so in den letzten Jahrzehnten, hat sich da was getan. Es kamen andere Batterien zum Einsatz. Was ist also jetzt zur Nassbatterie oder Starterbatterie? Die Batterie an sich hat ein, also wie muss man sich das vorstellen, das sind Bleiplatten drin und um diese Bleiplatten hat man Flüssigkeit, Säure und dadurch können dann Ströme entstehen in der Batterie. Ich muss sie dann aufladen, also ich lade die Batterie voll und dann kann ich das Batteriesystem entladen. Aber diese Flüssigkeit, diese Säure, die ich da drin habe, ist eben unter anderem auch das Problem, das ich in der Nutzung habe, weil ich muss mich darum kümmern, dass immer der Säurestand auch immer passt, damit genügend drin ist und muss auch aufpassen, dass die Säure bzw. die Batterie an sich nicht sulfatiert. Sulfatieren muss man sich ungefähr so vorstellen, als würde man oben Sand reinschütten und dadurch dieses Elektrolyt, also diese Flüssigkeit, mehr und mehr verdrängen. Dadurch hat dann die Batterie weniger Möglichkeiten, Energie zu laden. Sie lädt also weniger. Irgendwann ist sie kaputt, weil sie gar nicht mehr die Energie liefern kann, die ich brauche, um eine Batterie, um ein Auto zu starten mit dieser Batterie. Und jetzt kommt's. diese Nassbatterien sind eigentlich so konzipiert, dass sie gar nicht tief entladen werden könnten, also nie zum Sulfatieren kommen. Denn Sulfatieren tun sie dann, wenn man tief entlädt, wenn man also alles rauszieht. Die Nassbatterie ist eigentlich nur für 20, vielleicht maximal 50% Entladung gedacht und soll in wirklich sehr kurzer Zeit einen sehr hohen Strom liefern, der dann das Auto zum Starten bringt, also den Anlasser betätigt. Das ist das, was sie tun muss. Danach wird sie aufgeladen. Deswegen soll man auch keine kurzen Fahrten machen, sondern der Batterie Zeit geben, geladen zu werden, weil die meisten Lichtmaschinen bei kleineren Fahrzeugen vor allem auch kleiner sind und die Batterien nicht so schnell laden können. Also das beachten, wenn man so eine Batterie hat. Und für mehr ist sie aber nicht gedacht. Wenn ich da jetzt Standheizung, was könnte ich noch ranhängen? Ja, sonstige Sachen ranhängen, da ist die in relativ kurzer Zeit ist die platt, die Batterie. Die hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 400 Ladezyklen. Das heißt also, ich kann 400 mal 20-50% entladen, danach geht nichts mehr. Das muss man, also ist der klare Nachteil. Vorteil ist, sie sind kostengünstig, also die kriege ich für wenig Geld. Macht aber wenig Sinn. Weil billig kauft man einmal und ruckzuck ist die Batterie dann zum Teufel. Zur kurzen Lebensdauer bei 400 Ladezyklen kommt ja noch, dass je mehr ich lade oder entlade, tiefen entlade, desto mehr sulfatiert sie, wenn ich sie nicht rechtzeitig wieder hochlade, volllade. Also die muss gleich drauf wieder vollgeladen werden und dann passiert halt Folgendes. Sie bringt nicht mehr diese Leistung, die mir dann fehlt. Also bringt gar nichts. Nassbatterien, wenn noch vorhanden, zum Starten und mehr nicht. Was dann kam, waren diese Gelbatterien. Man hat also angefangen, das Gel um diese Platten zu packen. Das Gel ist ja also nicht flüssig, sondern, soll ich jetzt sagen, klipprig. Und somit kann da auch nichts auslaufen, denn bei einer Nassbatterie, da konnte das durchaus passieren, vor allem wenn ich einen Fremdstart oder was gemacht habe, dass die Batterie zum Kochen kommt. Und dann kocht förmlich diese Flüssigkeit raus aus der Batterie. Solche Dinge gab es. Oder dass halt die Flüssigkeit auch immer verdampft, die muss ja irgendwo raus. Das ist kein abgeschlossenes System, wo ich sage, ja okay, wenn das dann kocht, dann explodiert es. Nee, das hat schon noch Öffnungen. Die ganz neuen Batterien haben Ventile, also Gel- und AGM-Batterien haben so Ventile, die es möglich lassen, Ausgasungen herauszulassen. Zur Ausgasung auch gleich noch was. Also Gel-Batterien kamen dann als nächstes. Das Gel liegt dann um die Platten herum, ist immer noch so, ja, semi-flüssig, ist aber schon einiges besser und um einiges wartungsfreier. Da kann also wenig passieren und das ist schon eine Batterie, die man als, ich glaube, VCL, muss ich mal nachschauen. Ja, jetzt habe ich es. VRLA Akkus. Valve Regulated Lead Acid Battery. Ja, auf gut Deutsch, die haben ein Ventil in der Batterie. Und wenn es zum Zellfehler kommt oder eine Überladung, bei der die Batterie halt so eine Art Kochzustand erreicht, dann entsteht es Gas, also ein Gas in der Batterie und das kann kontrolliert entweichen. Und dabei entstehendes Wasser verbleibt in der Batterie und eine gefährliche Situation wird so vermieden, aber man hat dieses Ausgasen. Und Ausgasen in den Wohnraum will ich vielleicht nicht. Also soll man sich auch Gedanken machen, wo man dann die Batterie platziert, eventuell an einem Platz, der belüftet ist und nicht direkt in der Nähe meines Gesichts, so dass halt das Gas entweichen kann. Oftmals hat man da ja jetzt Möglichkeiten. Manche Wohnmobile haben die Batterie außen, also weg vom Wohnraum, was ja schon gut ist. Aber wenn ich einen kleinen Campervan habe, so einen VW-Bus oder ähnliches, dann ist es vielleicht echt sinnvoll, kein Gel oder AGM zu verwenden. Dann wird ja wohl nur die Lithium-Ionen-Technologie übrig bleiben. Aber das jetzt mal am Rande, also dieses VRLA mal im Kopf behalten. Nichtsdestotrotz ist halt diese Gelbatterie schon eine sehr gute Verbesserung, weil sie Ladezyklen um 70% zulässt. Also Entladung bis 70%. Sie ist wartungsfrei, da läuft nichts aus. Sie ist robust gegenüber Erschütterungen. Ich muss sie aber wie eine Nassbatterie auch aufrecht stehend verbauen. Die kann ich nicht hinlegen. Die 700 Ladezyklen, ja, wann ich die erreiche, ist die Frage. Fakt ist, eine Sulfatierung wie bei einer Nassbatterie in dem Fall wird da wohl kaum erreicht bzw. stattfinden. Nachteil ist es, sie ist auf jeden Fall schwerer als AGM und Li-PO4-Batterien, also diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien, da ist sie schwerer und spezielle Ladetechnik ist erforderlich. Die kann teuer werden, muss aber nicht teuer werden, weil wenn ich mir andere Batterien kaufe, brauche ich auch ein Ladegerät und die meisten Ladegeräte schaffen mittlerweile alle Ladekennlinien, also auch die von der Gelbatterie, also da kaufe ich praktisch dasselbe System. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es teurer ist. So, wie gesagt, die jetzt bleibt die Stimme wieder weg. Wie gesagt, die Gelbatterie ist bei normaler Nutzung, normalen Gebraucher relativ sicher, auch mit Sicherheit gasfrei, weil dazu braucht es dann schon eine Überladung und die vermeide ich ja eigentlich durch ein entsprechendes Ladesystem, wie gerade besprochen. Und zudem gilt sie eigentlich als auslaufsicher bei richtiger Anwendung, was auch wieder für die Batterie spricht. Und sie ist wartungsfrei, auch bei richtiger Anwendung. Immer darauf ankommend, wenn ich sie falsch behandle oder irgendwas schief läuft im System, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Kommen wir mal zur AGM-Batterie. Die AGM-Batterie ist etwas anders, weil das Elektrolyt befindet sich hier in so Kohlenstoffmatten. Also das Elektrolyt ist gebunden. Es ist auch auslaufsicher, kann nicht auslaufen und da kann eigentlich auch nichts passieren, wenn man es richtig anwendet. Ich kann diese Batterie auch liegend anwenden, einbauen, könnte ich. Das gibt der Hersteller auch frei, da sollte man darauf achten, ob es der Hersteller auch wirklich frei gibt und es dann hinterher Probleme gibt, aber die könnte man anbringen. Bei einer Gel ist es wieder nicht möglich, weil das Gel sich ja trotzdem in irgendeine Richtung irgendwann bewegen wird. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt versuchen, ist glaube ich auch nicht freigegeben von den Herstellern. Aber diese AGM-Batterie könnte man hierzu benutzen. Und bei den AGM-Batterien ist der Vorteil auch wieder die hohe Entladetiefe. Also ich habe schon was gelesen von bis zu 90% Entladungsmöglichkeit, Entladetiefe, das da vorhanden ist mittlerweile. Aber gehen wir mal von 80% aus. Ich kann also 80% eines Akkus nutzen und danach muss er wieder aufgeladen werden. Jetzt haben diese AGM-Batterien bislang aber immer noch einen Nachteil. Sie waren bisher empfindlich gegenüber Hitze und es auch hier spezielle Kennlinien notwendig. Wobei die guten Ladebooster oder Ladegeräte schaffen alle Kennlinien. Da braucht man keine Angst haben. Aber auch bei Überladung, wenn man falsche Kennlinie benutzt oder falsches Gerät, kommt es zur Ausgasung, was ich nicht im Innenraum haben möchte. Ja, das dazu zur AGM-Batterie. Und was man halt sagen muss, sie ist ja noch ein Stück leichter als die Gel-Batterie. Also wir haben jetzt eine praktische Steigerung von der Nass-Batterie, die sehr schwer ist, zur Gel-Batterie, die schon leichter ist. AGM-Batterie, die wesentlich leichter ist, fast schon rankommt an der Li-PO-Batterie. Ladezyklen 500 bis 1400 sind überhaupt kein Problem bei AGM-Batterien und 1400 Ladezyklen muss man erst einmal zustande bringen. Und glaub, da hat sich auch mittlerweile was getan, dass es schon viel bessere Ladezyklen gibt. Also wer aufs Geld achten muss, der kann ruhig einmal die AGM-Batterie anschauen. Interessant ist, dass die jetzt häufig auch in den neuen Fahrzeugen jetzt angewandt wird, weil es da ja durch dieses Start-and-Stop System braucht man andere Batterie, da würde die Nassbatterie, die normale Bleibatterie nicht mehr funktionieren. Und dann nimmt man jetzt oft AGM-Batterien für solche Fahrzeuge, also für die neuen Fahrzeuge, die findet man dort. So, und dann komme ich eigentlich schon zur Lithium-Eisenphosphat-Batterie-Akku. Die kann man bis zu 90% entladen. Also es sind tiefenentladbar, das macht überhaupt nichts aus. Sie ist leicht und kompakt, also meistens kleiner noch dazu. Nicht nur leichter, sondern kleiner, weil ich eng verbauen kann, diese Lithium-Technik. Die haben diese lange Lebensdauer von weit über 1400, 1500 Ladezyklen. Und die meisten haben schon ein eingebautes Batteriemanagementsystem. Das heißt, ich brauche nicht hinter das Ladegerät noch irgendwas setzen, damit die Zellen auch richtig benutzt werden. Weil diese BMS erkennt unter anderem auch, welche Zelle mehr braucht und welche Zelle weniger braucht. Also das BMS kann die Energie, die reinkommt, explizit verteilen, sodass es nicht zu einer Schwachstelle kommt. Man muss sich das so vorstellen, die Batterie ist nur so gut wie ihr schlechtestes Glied. Auch wenn man solche Batterien dann Reihe oder Serien schaltet, muss man darauf achten, dass diese Batterien auch entsprechend überwacht werden von der Ladung her. Wie gesagt, nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn ich also von den vier Zellen, die ich drin habe, eine Zelle habe, die ausfällt, dann fehlt mir Leistung in der Batterie. Und das darf nicht sein, und dafür sorgt das Batteriemanagementsystem. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte und die meisten haben das schon drin. Und jetzt kommt der einzige Nachteil. Ah ja, was ich noch sagen wollte, ihr könnt die auch liegend, hochkant oder sonst was benutzen. Die passt eigentlich überall rein, weil du wirst überall irgendeinen Platz finden. Und die gibt es auch in verschiedenen Bauformen. Flach, groß, breit, eckig, rechteckig, quadratisch. Und der große Nachteil sind die hohen Anschaffungskosten. Es gibt so Billigprodukte aus woher schon, aus China, die zum Beispiel bei Amazon angeboten werden, diese Eco irgendwas, ich habe sie auf der Webseite mal erwähnt, ich kann ja mal was verlinken, könnt euch mal anschauen. Das sind zwar gute Bewertungen da, aber da kriegst du halt für wirklich einen Bruchteil des Geldes, was Bultron zum Beispiel kostet oder Victron oder ja, was sind noch große Hersteller, also andere namhafte Hersteller, kriegst du für einen Bruchteil des Geldes dieselbe Leistung. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Das muss man vielleicht selbst erfahren. Ich sage ja immer, billig kauft man zweimal. Das sollte man sich überlegen. Also wenn man gar kein Geld hat und will was Sicheres oder was wirklich funktioniert, weiß ich jetzt nicht, ob man das nehmen sollte. Aber es muss jeder, Eco-Worthy heißt das Produkt, Eco-Worthy, und ich glaube, es ist ein Chinese, hat BMS und alles drauf und dann hast du plötzlich, ich kann ja schneller mal nachschauen, glaube ich so 100 Ampere für schlappe 230 Euro oder irgend sowas. Na, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Warte mal, ich schaue schnell, Eco-Worthy. 100 Ampere, genau. Die haben wir hier zum Beispiel bei Mano Mano für 209 Euro. Jetzt schaue ich einmal bei Amazon. Für 214 Euro bei Amazon ist die drin. 100 Ampere. 100 Ampere ist schon einiges. Ne? Sie schreiben, es hat der BMS, schreiben sie. Und bis zu 15.000 Ladezyklen, da sind wir schon bei 15.000 Ladezyklen und 1280 Watt liefert sie, Wattstunden. Jetzt passt auf, ja, BMS ist drin. Ja, also da kriegst du für lau Geld 214 Euro und die, ja, 609 Bewertungen und mit 4,5. Ja, da wissen wir jetzt nicht, wie lange haben die benutzt. Ne? Aber bevor ich mir dann eine kaufe für 1400 Euro, die zum Beispiel Bultron, wenn es die überhaupt gibt bei Dings, also ich mache da jetzt Recherche mit euch live. Die Bultron, das ist ein deutsches Produkt, soweit ich weiß, die Bultron. Und Bultron 100 Ampere, 24 Volt, ich will ja die 12 Volt. Schauen wir mal. Weil 24 Volt ist dann meistens auch teurer. Also die Bultron, die kriegst du so für 750, 755 bis 899 bei Campingwagen, also für 899 Euro drin. Muss man aber auch aufpassen, ne? Das ist dann der günstigere Preis und dann fehlt vielleicht der BMS oder irgendwas. Na, also das Managementsystem. Aber gehen wir mal beim Camping Wagner von einem guten Händler aus, kostet sie 899 Euro. 899 Euro. zu diesen 200 irgendwas. Also ist schon ein mächtiger Unterschied in den Anschaffungskosten. Das sollte man sich überlegen. Kann man ja mal ausprobieren, aber nicht, dass dann die Hütte brennt oder so. Keine Ahnung. Also wie gesagt, zu den Vorteilen gehört natürlich bei diesen AGM und Live, also Lithium-Eisenphosphat-Batterien, ihr könnt sie hinlegen. Und es ist schon mal nicht schlecht, sie hinzulegen. So, jetzt noch mal ganz kurz, warum Starterbatterien, also wenn ihr an so eine alte Bleibatterie, Nassbatterie kommt, nicht geeignet sind. Ihr schafft es nicht, über einen längeren Zeit Strom zu entnehmen, ohne dass die Batterie sofort kaputt geht, sulfatiert. Also es macht er 3, 4 Mal, dann ist das Ding im Eimer. Die gar nicht erstrahlen, zudem stinkt sie, gast aus. Die gast eigentlich fast immer aus. Lasst es einfach bleiben. Da ist immer, die willst du nicht im Wohnwagen haben. Raus damit oder gar nicht kaufen. Nicht, wenn sie euch für 20 € angeboten wird. Okay? Würde ich nicht machen. Meine Empfehlung für euren Camper ist eigentlich schon die Lithium-Geschichte. Sie ist zwar die teuerste, sei denn man nimmt EcoWorthy, die teuerste von den ganzen Akkus, aber auf lange Sicht bietet sie halt die Leistung und die Langlebigkeit. Und wenn euer Budget es halt nicht hergibt, dann ist wahrscheinlich die bessere Wahl eine Gel- oder AGM-Batterie. Und da gehe ich fast schon wieder auf AGM, obwohl man da auch bei manchen Händlern gelesen hat, ah, pass auf, die war schlecht und ich habe da Probleme gehabt, muss zu viel zurücknehmen, ich verkaufe die nicht mehr, ich verkaufe nur noch Gel. Das denke ich, das Problem hast du nicht unbedingt, glaube ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das muss man selbst entscheiden. Da ist man alt genug, um zu sagen, ich gebe das Geld aus, nehme 900, 800, 900 € für nur den Akku in die Hand und brauche noch den Rest. Oder ich kaufe, probiere es jetzt einmal mit der EcoWorthy, habe 200 € ausgegeben. Vielleicht hält sie ja 4 Jahre oder 3 Jahre und dann war es auch gut. Das muss man selbst entscheiden. Ne? Einfach daran denken, die Batterie ist der Grundstock für eure Elektroversorgung und für die Möglichkeit, autark irgendwo stehen zu können. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie das dann mit der Berechnung ist, was brauche ich eigentlich, welche Leistung brauche ich, dann schaut auf meinem Blog vorbei, dem www.campersfans.de und schaut da mal in den Blog, also in die Blogartikel. Oben rechts Blogartikel anklicken und dann rein in die Camper Electric. Da könnt ihr einige Informationen dazu gewinnen, wie ihr das berechnet. Und wenn ihr die Berechnung mal so Schritt für Schritt durchgeht, das gemacht habt, dann wisst ihr ganz genau, wie hoch meine Leistung, meine Batterie sein sollen und was ihr braucht. Noch einmal dazu auch mein Beispiel. Ich lebe ja mit einer 30 Ampere Geschichte. Das sind 100 irgendwas Watt oder 200 Watt. Stunde und komme eigentlich zurecht. Es funktioniert mit der Art, wie wir fahren. Das heißt also, wenn die Sonne scheint, habe ich geladen und meistens stehe ich abends an einem Campingplatz. Also selten, dass ich ganz autark sein will. Und eine Nacht autark funktioniert. Das geht. Das geht sogar sehr gut. Ich werde aber auch umdenken, werde ein bisschen größer bauen, weil ich sage, okay, vielleicht wollen wir doch immer in Länder fahren, wo ich keinen Campingplatz bekomme, keine Stromversorgung. Dann will ich auch längere Zeit autark stehen können. Und darum kümmere ich mich jetzt wahrscheinlich im Herbst und Winter mal um anderes Stromequipment. Ja, ist aber auch nur am Rande, okay? So, und jetzt zum Schluss ist mir noch was eingefallen. Ich rede ja ständig von Tiefenentladung und von der Möglichkeit, bis zu 70, 80 oder 90% aus der Batterie zu entnehmen. Das sind ganz wichtige Angaben, die für euch sehr wichtig sind, wenn ihr dieses Batteriesystem sucht, auswählt und auch kauft. Denn bedenkt, wenn ich nur 70% aus einer Batterie entnehmen kann, damit ihr auch richtig läuft und mein System mir auch sagt, wenn ich es richtig aufbaue, jetzt kannst du nichts mehr entnehmen, weil die 70% erreicht sind. Dann hast du ein entscheidendes Problem. Deswegen musst du da vorher drüber nachdenken. Heißt, wenn du 80 Amperestunden brauchst, sagen wir mal am Tag aus einer Batterie und hast eine Entladetiefe von, also kannst entnehmen 80% des Inhaltes deiner Batterie, 80% Leistung deiner Batterie darfst du entnehmen. Dann funktioniert es mit einer 100 Ampere Batterie, die 1280 Wattstunden liefert. Das heißt also 1 Watt in 1280 Stunden. So lang könntest du da 1 Watt entziehen. Dann schafft die 80%. Wenn du aber jetzt eine hast, eine Batterie, die nur 70% liefert, dann fehlt dir hinten aus was, das du wieder irgendwo herbringen musst, durch ein Solarpanel oder durch Landstrom. Wenn du eine Tiefenentladung von 90% hast, du darfst 90% entnehmen, dann ist es super. Die Entladetiefe wird oftmals auch als DOD bezeichnet in den Angaben, also da drauf schauen. Da gibt es auch oft unterschiedliche Werte in den Angaben, um darzustellen, wie viel Zyklen oder wie die Zyklen sich, die Ladezyklen sich verändern in ihrer Höhe. Also je mehr ich entlade, umso weniger Ladezyklen, je weniger ich entlade, umso höher die Ladezyklen. Also sich das ruhig einmal anschauen. Okay, das war es jetzt noch zu diesen Gedanken, war mir aber jetzt schon wichtig. Macht das Beste draus aus den Informationen, hört es euch ein paar Mal an, geht auf den Blog. Den Text habe ich auch wieder transkribiert. Also sprich, ich habe Teile aus dem, was ich hier besprochen habe, rausgeschrieben und als Text zum Podcast veröffentlicht. Da könnt ihr auch noch was rauslesen. Und über diesen Text verlinke ich dann auch innerhalb meiner Seite auf die Blogartikel und vielleicht auch auf, jetzt muss ich aufhören, auch auf Infos von außerhalb. Okay? Informiert euch gut, wählt die Batterie, die am besten zu euren Bedürfnissen, eurem Budget passt. Budget ist ja auch wichtig. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Habt viel Spaß beim Ausbauen eures Campers. Euer Michael.